Jack the Ripper. Vom Mörder zum Mythos.
Hallo Dennis.
Hallo Nina.
Und herzlich willkommen ihr da draußen zu einer neuen Folge von Jack the Ripper, vom Mörder zum Mythos. Und heute mit einem ganz spannenden Thema, das der Dennis für uns vorbereitet hat.
Ja, ich bin nochmal dran, denn in der letzten Folge haben wir ja über Russell Edwards Buch Naming Jack the Ripper gesprochen. Und Russell Edwards hat sich ja an einem bestimmten Verdächtigen festgebissen, Aaron Kosminski. Und in der Vorbereitung für die Folge habe ich natürlich auch schon ein bisschen mehr angefangen, mich mit Aaron Kosminski zu beschäftigen, fand das aber wirklich äußerst spannend, so dass wir es für sinnvoll hielten, jetzt eine Verdächtigen-Folge direkt hinterherzuschieben.
Ja, also nochmal, es soll uns hier um die Geschichte dieses Mannes gehen, um die Hintergründe, wer ist das eigentlich und dann natürlich auch in Verbindung mit diesem Verbrechen, also vor allem natürlich aber im Hinblick darauf, wieso er eigentlich damit in Verbindung gebracht wird natürlich. Also wir sind nicht auf Täterjagd, sondern wir schauen uns diesen Menschen mal genauer an.
Ja, ganz genau, sehr gut gesagt. Und auch noch vorweg muss man sagen, bei Aaron Kosminski haben wir eine äußerst schwierige Quellenlage. Mhm. Wir wissen nicht wirklich viel über ihn, das werden wir gleich noch genauer hören. Es wird von, ja, den Armchair-Detectives und findigen Forschern immer wieder geguckt in polnischen Geburtsregistern oder überhaupt in Archiven, britischen Unterlagen, Zensus etc., um überhaupt mehr über diesen Verdächtigen herauszufinden. Also vorab, wir haben kaum gesicherte Fakten. Ich versuche jetzt gleich, dir ein Bild von Aaron Kosminski wiederzugeben, das verhältnismäßig als gesichert gilt. Ich werde aber sonst auch immer darauf hinweisen, wenn wir uns wirklich auf dünnem Eis bewegen.
Mhm. Und woher stammen die Informationen, die du hast? Also was gibt es da so für Quellen?
Da guckt auf jeden Fall auch nochmal in unsere Shownotes. Da habe ich die entsprechende Literatur zusammengefasst. Für diese Folge habe ich mich viel eines Buches von John Malcolm bedient. Das heißt The Whitechapel Murders of 1888, Another Dead End. Das war wirklich ganz hilfreich. Ansonsten habe ich diverse Artikel aus dem Ripperology-Magazin mir vorgenommen, aber auch casebook.org, da findet man eine Menge und einige ältere Bücher, beispielsweise von Martin Fido, die sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Wir werden das gleich nochmal hören, das ist ein Puzzle. Kosminski ist wirklich ein Puzzle und ich habe versucht, überall diese kleinen Puzzlestücke mal zusammenzusuchen, um halt ein Bild über ihn zu erhalten. Aber es wird heute nicht nur über Kosminski gehen, sondern es wird auch um einige wichtige Ermittler gehen, die zuständig waren und die Frage, ob diese Ermittler damals vielleicht doch mehr wussten, als wir heute glauben.
Ja, also das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe es mir hier gemütlich gemacht und freue mich auf deine Ausführungen. Zumal Kosminski auch jemand ist, der ja so oft Erwähnung findet tatsächlich, wenn man sich mit dem Thema Jack the Ripper auseinandersetzt, dass ich mich freue, jetzt mal mehr darüber zu lernen. Denn wie gesagt, ich war ja nie so interessiert an dem Täter oder an Tätertheorien. Und deswegen habe ich das natürlich auch nicht dementsprechend sehr viel gelesen oder erforscht. Und ja, leg los.
Aaron Kosminski. Geboren als Aaron Mordke Kosminski im September 1865. Manchmal findet man auch den 11. September 1865. Seine Eltern waren Abraham Josef Kosminski, von Beruf einem Schneider, und seine Mutter war Golda Kosminski, geborene Lubnowska. Aaron hatte insgesamt 6 Geschwister, 4 Schwestern namens Pessa, Hinda, Malka und Blima, und 2 Brüder, Itschek und Wolf. Die Familie Kosminski stammt aus Klodawa. Das ist eine typische Kleinstadt, würde ich mal sagen, zur damaligen Zeit im heutigen Polen. Das liegt so ziemlich in der Mitte zwischen Posen und Warschau, wer sich da so ein bisschen auskennt. Man muss wissen, Polen war Ende des 18. Jahrhunderts zwischen Russland, Österreich und Preußen aufgeteilt worden und daher auch kein eigenständiger Staat mehr. Das änderte sich natürlich dann erst am Ende des Ersten Weltkriegs. Klodawa fiel damals in das Gebiet von Kongresspolen. Es wird auch manchmal als Weichselland bezeichnet oder Russischpolen. Das heißt also, der russische Zar war auch automatisch der polnische König und beherrschte dieses Gebiet. Und damit fiel der Geburtsort Klodawa in das sogenannte Ansiedlungsrajon. Sagt dir das was? Mm-mm. In diesem Gebiet lebten sehr, sehr viele Juden. Und mit der Annexion des damaligen Polens an Russland kam halt auch eine Menge Menschen jüdischen Glaubens nach Russland, die es da vorher nicht gab, im Zentralrussland. Und das Ansiedlungsrajon, das bedeutet halt, dass nur in diesem Gebiet für die jüdische Bevölkerung ein Wohn- und Aufenthaltsrecht erteilt wurde. Also eine Segregation sozusagen der jüdischen Bevölkerung auf ein bestimmtes Gebiet. Das Ziel, warum das der russische Zar gemacht hat, war, dass jüdische Händler und Handwerker nicht in Konkurrenz mit der russischen Wirtschaft kommen sollte. Aber man wollte halt auch den, ja, jetzt bitte in Anführungsstrichen verstehen, den religiösen Einfluss begrenzen. Denn es waren gut 5 Millionen Juden, die dann zum russischen Zarenreich gehörten. Die Folge war aber auch, dass eine hohe Judenfeindlichkeit in Russland entstanden ist. Sie wurden immer noch als fremde, ausländische Gruppe gesehen und auch häufig revolutionären Strebens beschuldigt. Und die Situation, die wir jetzt um 1870 haben, ist, dass viele Polen Russland verlassen haben, um ein besseres Leben einfach zu finden. Hinzu kam aber auch, dass ab 1881, das hatten wir auch schon mal gesagt, am 13. März 1881 genauer gesagt, ist der russische Zar Alexander II. Bei einem Attentat ermordet worden. Und das führte zu einer sehr starken Radikalisierung gegenüber den Juden und es entstanden Pogrome. Und die Emigration jüdischer Bevölkerung hat sich noch sehr stark verschärft.
Weil man dieses Attentat mit jüdischen Aktivisten in Verbindung gebracht hat oder weil man einen jüdischen Täter hatte oder wie kam das?
Es waren mehrere Attentäter, aber einer davon war, soweit ich jetzt weiß, auch jüdischen Glaubens. Mhm. Und damit hatte man natürlich den Schuldigen gefunden. Ne?
Ja, kommt uns bekannt vor.
Genau. Viele dieser Juden, polnischen Juden, sind halt nach London gekommen. Entweder weil sie da blieben oder man wollte von London aus weiterreisen nach Amerika, blieb dann aber auch oft in London hängen. Mhm. Für Klodawa, wo Aaron Kosminski mit seiner Familie herkommt, sind solche Pogrome nicht belegt, zumindest habe ich keine gefunden. Aber auch da muss dieses antisemitische Klima oder antijüdische Klima sehr spürbar gewesen sein, sodass die Familie nach und nach Polen verließ.
Ja, das ist ja im Zweifel auch nicht erstaunlich, wenn du sowas von Nachbargemeinden hörst oder überhaupt von Angriffen hörst auf deine Community, dann ist es ja kein Wunder, wenn du da nicht bleiben möchtest. Also das ist ja nachvollziehbar.
Genau. Sein Bruder Itschek, den ich jetzt im weiteren Verlauf Isaac nenne, weil viele seiner Geschwister haben sich in London dann auch englische Namen gegeben. Der hatte Klodawa wohl schon um 1871, das heißt mit ungefähr 20 Jahren, verlassen und sich in der Tat auch im East End niedergelassen. Das heißt, für den Rest der Familie war das auch naheliegend, dort nachzuziehen. 3 Jahre später, also um 1874, verstarb wohl Aarons Vater. Die Sterbeurkunde besagte zu dem Zeitpunkt, dass er seine Witwe Golda noch mit 3 Kindern hinterließ. Das bezieht sich auf vermutlich die 3 Kinder, die zu dem Zeitpunkt noch im Haushalt lebten. Und das werden wohl Aaron gewesen sein, der noch sehr jung war, mit seinem Bruder Wolf und seiner Schwester Blima. Aaron wird so 8, 9 Jahre alt gewesen sein zu dem Zeitpunkt und seine Geschwister 14 bzw. 15 Jahre alt. Daraus kann man auch schließen, dass seine andere Schwester, Mathilda, wahrscheinlich schon verheiratet war und nicht mehr in dem elterlichen Haushalt lebte. Und zu seiner Schwester Pessa habe ich überhaupt nichts mehr gefunden. Die verschwindet jetzt an dieser Stelle komplett hier aus unserer Geschichte. Wann Aaron seine Heimat verließ, ist auch nicht ganz genau bekannt. Man vermutet aber, dass das ungefähr um den Mai 1881 war. Wer jetzt gut im Rechnen ist, der kann nachrechnen, dass Aaron da vermutlich um die 15 Jahre alt war. Und vermutlich im Mai, Juni kam sie dann auch in London an. Er verließ seine Heimat zusammen mit seinem Bruder Wolf, aber auch mit seiner Schwester Mathilda, die da schon mit ihrem Mann Morris Lubnowski verheiratet war. Wer gerade aufgepasst hat, seine Mutter war auch eine geborene Lubnowska. Da sind so Verstrickungen, was das Ganze auch sehr, sehr schwierig macht in der Nachverfolgung und in der Recherche. Also Lubnowska, Lubnowski, Kosminski, das sind immer wieder Namen, die da auftauchen, die nicht unbedingt direkte Verwandte waren, aber Cousins, Cousinen. Es gibt mehrere Wolfs, einmal sein Bruder, aber seine Schwester hat auch wohl einen Wolf geheiratet. Das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Ich versuche das aber einigermaßen auseinandergedröselt zu lassen. Nun verschwinden die Kosminskis ein bisschen. Wie gesagt, 1881 vermutlich in London angekommen. Wir wissen jetzt nicht wirklich viel über Aaron. Wie gesagt, er ist ja auch noch sehr jung. Was wir wissen, ist, dass Isaac mit seiner Familie und sein Bruder Wolf mit seiner Familie wohl überwiegend im Gebiet südlich der Fieldgate Street im East End lebten. Das ist in der Tat im Herzen Whitechapels. Wir haben ja schon gesagt, dass Whitechapel als Stadtgebiet eigentlich zwei Hauptschlagadern hatte. Das war einmal die Commercial Street und die Whitechapel Road, wo sich viele Geschäfte ansiedelten. Und genau zwischen diesen beiden Straßen lebte diese Familie Kosminski. Das änderte sich auch, also auch die Familie, die Brüder, wenn ich jetzt von meiner Familie spreche, spreche ich von den Brüdern und wahrscheinlich auch mit Aaron Kosminski im Schlepptau. Die zogen immer mal wieder um im East End. Interessant ist bei den Wohnadressen, wenn wir sie jetzt in die Verbindung zur Mordserie setzen, dass sie wirklich immer relativ stark im Zentrum der Morde wohnten. Das heißt, Wolf lebte wahrscheinlich um 1882 sehr, sehr dicht an diesem besagten International Working Men's Club in der Berner Street. Und im Jahre 1888 in der Providence Street, auch Ecke Berner Street, ganz in der Nähe von dem Ort beispielsweise, wo Miriam Angel von diesem Israel Lipski einige Jahre zuvor getötet wurde. Mhm. Also man sieht, das East End ist halt auch ein relativ dichter Ort. Da ist auch viel immer passiert. Und die Familie wohnte da auch immer mittendrin. Kurz nach dem Double Event, also am 30. September 1888, nahm Wolf seine Tochter aus der Berner Street School und zog aus dieser Gegend weg. Das nur mal so als Side Facts. Das heißt nicht, dass das irgendjemand in dieser Familie schuldig machte. Das hat das damals nicht bedeutet und das bedeutet das auch heute nicht. Sondern nur, dass eine sehr räumliche Nähe zu den Geschehnissen war. Und dass, wenn so ein Vorzug war, dass es halt auch bedeuten kann, dass dieses antijüdische Klima da sehr stark spürbar war und man sich dem vielleicht entziehen wollte.
Genau, und dass es so eine räumliche Nähe dazu gab, ist jetzt auch nicht so erstaunlich, wenn man sich innerhalb des East Ends bewegt. Das sind ja relativ enge Gegebenheiten. Also korrekt. Vor allem, wenn man innerhalb Whitechapels bleibt, dann ist es halt einfach, oh, es ist nicht unendlich groß. Und dann, selbst wenn man umzieht innerhalb des Gebiets, ist es ja trotzdem immer nah beieinander und auch nah an den Tatorten.
Richtig. Die erste offizielle Aufzeichnung, die wir über Aaron Kosminski in London haben, ist vom Dezember 1889. Also über ein Jahr nach dem vermeintlich möglicherweise letzten Tat an Mary Jane Kelly von Anfang November 1888. Mhm. Und zwar wird Aaron Kosminski mit mehreren anderen Personen vor den Guildhall Court, also ein Amtsgericht in der City of London, geladen. Da gibt es verschiedene Zeitungsartikel. Ich zitiere mal einen Auszug aus dem Lloyd's Weekly vom 15. Dezember 1889. Zitat: Aaron Kosminski wurde wegen eines ähnlichen Vergehens vorgeladen. Police Constable Borrer erklärte, er habe den Angeklagten mit einem Hund ohne Maulkorb gesehen. Und als er ihn nach seinem Namen gefragt habe, habe dieser den Namen Aaron Kosminski angegeben, was sein Bruder als falsch bezeichnete, da sein Name Abrams sei. Der Angeklagte sagte, der Hund gehöre ihm nicht. Und sein Bruder sagte aus, es sei hier bequemer empfunden worden, den Namen Abrams zu führen, doch sein eigentlicher Name sei Kosminski. Sir Polydor de Keyser verhängte eine Geldstrafe von 10 Schilling sowie die anfallenden Gerichtskosten, die der Angeklagte nicht bezahlen wollte, da es der jüdische Sonntag war und es nicht richtig sei, am Sonntag Geld zu bezahlen. Ihm wurde eine Frist bis Montag zur Zahlung gewährt.
Okay, das hat ja jetzt erstmal nicht irgendwas mit einer Gewalttat zu tun oder irgendwas, das auf den Whitechapel-Murderer irgendwie hinweisen würde, oder verstehe ich das falsch?
Nein. Absolut nicht. Nein, das ist nur die erste offizielle Erwähnung seines Namens, die wir nachweisen können. Und weil es die ist, habe ich ja auch nochmal zum gleichen Sachverhalt ein anderes Zitat aus dem Globe. Da steht: Ein nachdenklicher Gentleman ist Mr. Aaron Kosminski, der am Samstag vor dem städtischen Amtsgericht angeklagt wurde, weil er in Cheapside einen Hund ohne Maulkorb laufen ließ. Als der Beamte erklärte, der Angeklagte habe einen falschen Namen und eine falsche Adresse angegeben, erklärte Mr. Kosminski, er benutze den Namen Abrams, weil sein richtiger Name so schwer zu buchstabieren sei. Aber Mr. Kosminskis Wunsch, dem Polizisten Ärger zu ersparen, war vergebens, denn wenn er nicht 10 Schilling und die Gerichtskosten bezahlt, muss er eine lange Zeit ins Gefängnis. Also hier sehen wir sogar eher das Gegenteil von einer Form von Gewalttat, sondern er möchte eigentlich keinen Ärger machen und versucht irgendwie, sich noch aus der Situation rauszuziehen.
Ja, also war es zu dieser Zeit verboten, einen Hund ohne Maulkorb zu führen?
Teilweise. In bestimmten Stadtgebieten war es in der Tat so. Da waren Leinenpflicht und auch Maulkorbpflicht, weil es immer wieder Fälle von Hundebissen gab und das ja auch noch eine Zeit war, wo man mit Tollwut rechnen musste.
Ja, ja, verständlich.
Jetzt noch einen kleinen Zeitsprung zur Mitte des Jahres 1890. Und hier ist es jetzt so, dass sich wohl bei Aaron Kosminski Anzeichen einer psychischen Erkrankung abgezeichnet haben. Ich weiß nicht, ob das neue Erkrankungsanzeichen waren oder ob er schon immer unter bestimmten psychischen Erkrankungen litt. Keine Ahnung. Aber am 12. Juli 1890 wurde er vermutlich durch ein Familienmitglied ins Mile End Old Town Workhouse eingeliefert. Als Adresse wurde der Science Square 3 in Spitalfields angegeben. Das ist auch in der Nähe der Whitechapel Road. Und drei Tage später wurde er am 15. Juli schon wieder entlassen in die Obhut seines Bruders. Mehr Informationen haben wir dazu nicht, aber es scheint sich halt aufgrund irgendwie dieser psychischen Erkrankung, also auch in Verbindung mit der Infirmary des Workhouses in den Workhousern war ja eine Infirmary, also eine Krankenstation, und vermutlich haben sich bei Aaron Kosminski bestimmte psychische Erkrankungen gezeigt, sodass seine Familie ihn in ärztliche Obhut geben wollte. Und für die ärmere Bevölkerung war es halt die einzige Möglichkeit, ja auch mal an den Arzt zu kommen, über die Krankenstation eines Arbeitshauses.
Ja, das ist total richtig. Und auf der anderen Seite ist es ja mit jeder Form von, ja, ich nenne es mal Neurodivergenz in der Zeit, ja, in der viktorianischen Zeit, äußerst schwierig, weil das alles sein kann. Also das kann alles von einer sehr schweren Erkrankung oder Störung vielleicht sogar sein, bis hin zu etwas auffälligem Verhalten, das vielleicht nicht angepasst war oder ja. Also das sagt erstmal nicht viel.
Nein, aber es muss sich verschlimmert haben, sein Zustand. Mhm. Denn wir springen jetzt nochmal etwas über ein halbes Jahr weiter in den Anfang des Jahres 1891 und erneut wurde er in das Mile End Old Town Workhouse eingeliefert. Diesmal wurde als Adresse die Greenfield Street 7 in Whitechapel angegeben. Das war nachweislich die Adresse seiner Schwester Mathilda, oder ursprünglich hieß sie ja Malka, und ihres Mannes Morris. Und dieses Mal wurde er für, in Anführungsstrichen, geisteskrank erklärt, sodass er aus diesem Arbeitshaus am 7. Februar 1891 in das Middlesex County Lunatic Asylum in Colney Hatch überwiesen wurde.
Mm.
Colney Hatch, werde ich das jetzt später auch weiterhin nennen, befindet sich im Norden von London und war auch die erste Adresse für Menschen, die aus dem East End in ein, ja, muss man ja leider sagen, damals Irrenhaus, also ein Lunatic Asylum überwiesen wurden.
Ja, genau, und das war auch kein besonders schöner Ort, sondern eher ein berüchtigter.
Genau. Alle Patienten, die dort aufgenommen wurden, wurden natürlich auch in einem Aufnahmebuch registriert. Und Aaron Kosminski findet sich da auch drin in diesem Februar 91, Alter 26 Jahre. Als sein Beruf wurde Hairdresser angegeben und die mutmaßliche Ursache für seine Geisteskrank als, Zitat, unbekannt. Einige Zeit später wurde aber das unbekannt gestrichen und durch Selbstbefriedigung ergänzt.
Mhm.
Hört sich kurios an, ist aber für die damalige Zeit nicht ungewöhnlich. Man sprach immer von einem sogenannten Selbstmissbrauch. Und das war einerseits der Grund für psychische Erkrankungen, aber auch die Folge einer psychischen Erkrankung aus damaliger
ja,
Sicht.
Ja, korrekt, ja. So wie überhaupt Sexualität ganz viel damit in Verbindung gebracht wurde, ja, das stimmt.
Genau. Sein nächster Verwandter wurde angegeben Wolf Abrahams, in Klammern Bruder, im Lion Square 8 in der Commercial Road. Dadurch können wir halt die Adressen der Familie oft auch nachvollziehen. Interessanterweise wurde aber auch hier vermerkt, dass Aaron Kosminski keine Gefahr für andere darstellte. Man liest, er aufgeführt, Zitat, er erklärte, dass er geleitet werde und seine Bewegungen vollständig von einem Instinkt beherrscht würden, der seinen Geist informiere. Er sagt, dass er die Bewegungen der gesamten Menschheit kenne. Er verweigere Nahrung von anderen, weil ihm dies so befohlen werde. Mhm. Und aus demselben Grund esse er aus der Gosse.
Okay, das spricht ja tatsächlich für eine Erkrankung oder eine Störung, für eine Schizophrenie zum Beispiel. Also ich kenne mich jetzt nicht aus, ne? Das möchte ich jetzt einmal ganz groß hier den Disclaimer. Ich bin keine Psychologin oder Psychiaterin.
Mhm.
Oder sind wir beide nicht. Aber das ist ja das, was man so populärwissenschaftlich jetzt denken würde.
Ja, also auch ich habe da zu wenig Ahnung von, um da jetzt irgendeine Diagnose abzugeben. Was man halt immer viel liest, ist das Problem mit damals mit der Syphilis. Mhm. Und Syphilis halt stark, wenn das zu einer Neurosyphilis wird und den Gehirnstamm angreift, dass das unter anderem zu Persönlichkeitsveränderungen führen kann, zu Aggressivität. Auch das hören wir gleich nochmal genauer. Aber was Aaron Kosminski hatte, worunter er litt, kann ich nicht sagen. Ich kann nur wiedergeben, was hier dokumentiert wurde.
Ja, klar, das ist ja auch zu der Zeit eben nicht in der Form dokumentiert, wie das heute wäre.
Richtig, ja. Der Punkt, dass er aus der Gosse esse, das bezieht sich allerdings auf die Aufzeichnung eines Zeugen, eines Jacob Cohen. Der machte diese Angabe an einen Dr. Hutchins im Krankenhaus im Februar 1891. Das muss mit der Einlieferung von Aaron Kosminski zusammenhängen. Dieser Zeuge sagte nämlich, Zitat, er streift durch die Straßen und hebt Brotstücke aus der Gosse auf und isst sie. Er trinkt Wasser aus dem Hahn und verweigert Nahrung aus der Hand anderer. Er nahm ein Messer an sich und bedrohte das Leben seiner Schwester. Er ist sehr schmutzig und lässt sich nicht waschen. Seit Jahren hat er keinerlei Versuch unternommen, irgendeiner Arbeit nachzugehen. Hier haben wir auch das erste Mal eine Form von Aggressivität, und zwar die Bedrohung seiner Schwester mit einem Messer. Ich will das jetzt noch gar nicht groß kommentieren, nur einmal den Finger drauflegen. Kosminski, wie gerade gesagt, kam nach Colney Hatch und da verbrachte er mehr als 3 Jahre. Er selber wird in der Zeit dort wie folgt beschrieben, ich gebe das mal so stichpunktartig wieder, Zitat, äußerst wahnhaft und schwermütig, aufgrund der beherrschenden Natur seiner Wahnvorstellung recht schwierig im Umgang, inkohärent, apathisch, erregbar, träge, aber ruhig und sauber in seinen Gewohnheiten und stumpf und leer. Ich finde, dass hier kein gewalttätiges Verhalten in irgendeiner Form heraussticht. Ja, schwierig im Umgang, das kann aber alles bedeuten. Erregbar, auch das finde ich, ist jetzt noch nicht so für mich, dass ich sage, oh, da ist ein gewalttätiger Mensch, sondern es hört sich stumpf, leer, schwermütig, apathisch. Das hört sich einfach um ein sehr trauriges Schicksal an, was Kosminski da erlitt.
Ja, genau, das war auch mein Gedanke. Ne? Das klingt nach einem wirklichen Leidensweg, den er da auch hinter sich hat. Oder beziehungsweise in dem er sich da noch befindet.
Ja, und der auch leider noch lange nicht zu Ende ist. Denn am 19. April 1894 wird er verlegt aus Colney Hatch ins Leavesden Asylum. Und dort sollte er noch weitere 25 Jahre verbringen, bis er letztendlich am 24. März 1919 verstarb. Ja, er wird als inkohärent, wahnhaft, paranoid bezeichnet. Es gibt eine zweite Dokumentation, wo es wohl einen Gewaltausbruch gab. Und hier hat wohl Kosminski einen Stuhl ergriffen und Anstalten gemacht, damit einen Pfleger zu schlagen. Das ist der zweite Punkt und der letzte Punkt nach dieser angeblichen Messerbedrohung auf seine Schwester, was man als Form von Gewaltausbruch bezeichnen könnte. Aber auch hier hat er nicht zugeschlagen, sondern er hat diesen Stuhl ergriffen. Auch da möchte ich gerne noch einmal darauf hinweisen, sonst wissen wir nichts weiter über Kosminski. Das ist alles, was wir wissen. Ich könnte jetzt an der Stelle die Folge beenden.
Ja, genau. Und das wirkt ja nicht, auch das Gewaltverhalten, das du beschrieben hast, wirkt ja jetzt nicht, als würde er da planvoll vorgehen oder hätte jemand aufgelauert oder wäre irgendwie mit Vorbereitung an die Geschichte rangegangen, sondern es wirkt ja eher, gut, wir wissen es bei der Schwester nicht, aber jetzt auch mit dem Stuhl gegenüber dem Pfleger und so, das wirkt ja eher so, als hätte er sich bedroht gefühlt. Und das könnte man sich ja bei der Schwester zum Beispiel auch vorstellen, ne? Dass es so eine Reaktion war, dass sie irgendwas gesagt oder getan hat, dass er in seiner Vorstellung bedroht wurde oder sich bedroht fühlte. Und wie kam man jetzt auf ihn als möglichen Verdächtigen? Weil im Moment erschließt sich mir das noch nicht so recht oder ich sehe da im Moment überhaupt gar keine Verbindung.
Ja, sehr gut, genau, das ist genau der Punkt. Wenn du das liest, denkst du, ja, okay, das Einzige, was ihn irgendwie in die Nähe nur eines Verdachts mit den Rippermorden führen könnte, wäre, dass er seine Schwester mit dem Messer bedroht hat oder vielleicht sogar angegriffen hat.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich für viele Menschen damals galt. Also nicht, dass alle da jetzt natürlich Menschen mit Messern bedrohten, aber es war ja Bedrohung und auch Raub nicht jetzt so ungewöhnlich. Das hatten wir ja auch erzählt in unseren Folgen. Und er hat ja noch nicht mal jemanden beraubt.
Nein. Und wer sich mit dem East End beschäftigt, findet viel schlimmere Geschichten über andere Leute, die für gar nichts eingebuchtet wurden oder verhaftet wurden. Nein. Dass er als Ripper-Verdächtiger gilt, hat eine ganz andere Geschichte. Und die hat am Anfang erstmal was mit einem anderen Mann zu tun, und zwar mit einem Thomas Hayne Cutbush. Der ist ungefähr gleichen Alters wie Aaron Kosminski. Das heißt, er war im Jahre 1888 22 Jahre alt und er fiel immer wieder durch, ich nenne es jetzt mal, sonderbares Verhalten auf. Durch dieses merkwürdige Verhalten verlor er auch seinen Job und kam in eine zweite Anstellung. Da stieß er aber wohl seinen alten Chef eine Treppe runter, weswegen er auch seinen zweiten Job verlor. Mehr wissen wir jetzt erstmal nicht. Aber dieses Verhalten setzte sich fort und wurde ausgeprägter. So heißt es, dass er sich tagsüber wohl viel einschloss und in medizinischer Literatur las. Nachts wanderte er und stromerte er durch Whitechapel und das East End, kletterte viel über Mauern in Hintergärten und gab einfach insgesamt eine eigenartige Gestalt von sich. Er war auch wohl scheinbar davon überzeugt, dass ihn jemand vergiften wolle. Heute vermutet man, dass Cutbush, wie wir es gerade schon mal erwähnt haben, womöglich an der Syphilis erkrankt war und halt infolge dieser Neurosyphilis, Paranoia, aber auch eine gewisse Form von Aggressivität hervorriefen.
Mhm.
Er wurde auch ins Lambeth Asylum eingewiesen. Ihm gelang jedoch die Flucht. Er war ja wohl geübter Mauerkletterer. Wurde 1891 erneut verhaftet und verurteilt, weil er zwei Frauen mitten am Tag auf offener Straße mit einer langen Nadel in den Po gestochen hat.
Ja, davon habe ich schon mal gehört.
Das hast du vielleicht schon mal gehört. Mhm. Ja, genau. Zwei unterschiedliche Frauen zu unterschiedlichen Gelegenheiten. Er kam daraufhin ins Broadmoor Hospital, wo er auch 1903, also 12 Jahre später, verstarb.
Mhm.
So, in der Zeit, wo er noch einsaß, im Februar 1894, und das wird jetzt das Wichtige, veröffentlichte die Sun eine Reihe von Artikeln und behauptete, wir haben Jack the Ripper endlich entlarvt, es muss Cutbush gewesen sein.
Ja, okay, ich meine, das kann man zumindest irgendwie sich so erschließen, wie die darauf kamen oder warum sie ihn jetzt sich da ausgesucht haben, ne? Also eher als bei Kosminski. Mhm. Ich bin immer noch gespannt, wie jetzt die Überleitung ist.
Ja, also er wurde öffentlich angeschuldigt durch die Presse, aber das führte nicht zu irgendeiner Form von strafrechtlichen Verfolgung. Möglicherweise, weil er schon einsaß, aber die Polizei verteidigte ihn auch und wies die Vorwürfe zurück. Die Polizeiaussagen, die man dazu findet, ist nämlich, dass er wohl eher dem Pikerismus verfallen war. Das musste ich auch nachschlagen. Das ist das sexuelle Interesse des Stechens mit einer langen, spitzen Nadel oder eines spitzen Gegenstandes. Also aus Sicht der Polizei war er nicht dazu fähig, einen Mord zu begehen, sondern er neigte halt zu anderen Formen von Gewalttaten, wenn wir das so bezeichnen wollen. Aber jetzt kommen wir zu einem alten Bekannten, und zwar zu Melville McNaughton. Wir haben ja schon mal in früheren Folgen das sogenannte McNaughton-Memorandum erwähnt. Das ist nämlich jetzt genau die Ursache für dieses Memorandum. Das nämlich auch Melville McNaughton, der ja seinerzeit auch bei Scotland Yard gearbeitet hat, Cutbush für unschuldig hielt und ihn in diesem Memorandum verteidigt hat.
Also der McNaughton schrieb das Memorandum, weil diese Geschichte um Cutbush aufkam?
Ganz genau.
Ah.
Das war die Ursache für sein Memorandum. Und er verfasste das am 23. Februar 1894 und das war auch nicht für die Öffentlichkeit. Das war erstmal für den internen Ermittlerkreis nur gedacht und landete auch erstmal in den Archiven von Scotland Yard. Erst in den 1950er Jahren wurde das öffentlicher bekannt und 1975 durch den bekannten Ripperologen Donald Rumbelow eingesehen.
Mhm.
Interessanterweise gibt es von diesem McNaughton-Memorandum eine zweite Fassung. Das ist die sogenannte Aberconway-Version. Das ist eine, ich sag mal, etwas persönlichere, aber auch ausführlichere Ausführung dieses Memorandums. Und die war immer im Privatbesitz von McNaughtons Tochter und wurde auch da erst Ende der 50er Jahre entdeckt. Und darin, das ist eigentlich die, die wir heute auch bezeichnen, wenn wir über das Melville-McNaughton-Memorandum sprechen, diese etwas ausführlichere Version. Denn darin schrieb er, Zitat, niemand hat jemals den Whitechapel-Mörder gesehen. Viele mordlustige Geisteskranke wurden verdächtigt, aber gegen keinen konnte auch nur der Schatten eines Beweises vorgebracht werden. Ich möchte drei Männer erwähnen, von denen jeder mit größerer Wahrscheinlichkeit als Cutbush diese Mordserie begangen haben könnte. Zitat Ende.
Ah, genau, die Formulierung ist ja schon mal spannend.
Mhm. Mhm, genau, also das ist jetzt immer in meiner Übersetzung, muss man dazu sagen, ne? Aber diese drei Männer, die er für wahrscheinlichere Täter hielt, das waren in folgender Reihenfolge Montague John Druitt, den er hier als M.J. Druitt aufführt. Danach nennt er Michael Ostrock und als drittes Kosminski. Nur den Namen Kosminski, kein Vornamen. Und weiter, Zitat, Ich neige dazu, die letzten beiden zu entlasten. Aber ich habe immer eine klare Meinung zu Nummer 1 gehabt. Und je mehr ich über die Angelegenheit nachdenke, desto stärker wird diese Meinung. Die Wahrheit wird jedoch nie ans Licht kommen. Also, aus McNortons Sicht war Montague Druitt der wahrscheinlichste Täter. Den haben wir noch nie hier erwähnt. Der wurde gerade in den 70er Jahren immer als heißer Kandidat gehandelt. Das war ein, ich darf mich jetzt nicht auf zu dünnes Eis bewegen, aber meiner Meinung nach ein Lehrer. Und der wurde, ich meine, im Dezember tot aus der Themse gezogen.
Ja, genau.
Man geht von Selbstmord aus und die Vermutung ging dahingehend, dass er vermutlich nach dem Mord an Mary Jane Kelly Suizid begangen hat. Also jetzt sehr stark zusammengefasst. Auch den könnte man sich mal in einer zukünftigen Folge genauer angucken.
Ja, also hat ja McNaughton im Grunde gar nicht Aaron Kosminski bezeichnet, sondern nur Kosminski. Also wir wissen ja gar nicht, ob er wirklich von Aaron sprach oder vielleicht von Isaac oder von Wolf. Und dann hat er ihn ja quasi auch schon mit dem, ja quasi mit der Rückhand schon wieder entlastet oder zumindest gesagt, er würde ihn entlasten wollen.
Genau.
Nichtsdestotrotz ist er ja immer noch ein Name, der in sehr vieler Munde ist. Wie kommt denn das jetzt dann in der Folge?
Ja, es geht noch weiter. Dieses Memorandum 1894, 6 Jahre nach der Mordserie, nach dem Höhepunkt der Mordserie, möchte ich sagen, McNaughton blieb dabei. Er hat 1914 ein Buch veröffentlicht, das hieß Days of My Years. Im Grunde waren das seine Memoiren. Und darin schreibt er, dass der Mörder, Zitat, niemals in einem Asylum eingewiesen wurde. Und, Zitat, er am oder um den 10. November 1888 herum Selbstmord begann.
Ja gut, er hat ja auch seinen Verdächtigen.
Druitt.
Ja.
Aber er sagt auch noch was über Kosminski. Und auch hier, Zitat, Kosminski, ein polnischer Jude und wohnhaft in Whitechapel. Der Mann wurde aufgrund langjähriger einsamer Laster geisteskrank. Er hegte einen großen Hass auf Frauen, insbesondere auf die Klasse der Prostituierten, und hatte starke mörderische Neigungen. Er wurde etwa im März 1889 in eine Irrenanstalt eingewiesen. Es gab viele Umstände im Zusammenhang mit diesem Mann, die ihn zu einem starken Verdächtigen machten.
Ah, okay, da führt er das also noch mal mehr aus. Wir haben aber nur von ihm jetzt aus diesem Buch die Angabe, dass Aaron Frauen hasste oder insbesondere Menschen hasste, die sich prostituierten.
Er spricht nicht von Aaron.
Ah.
Er spricht von Kosminski, einem polnischen Juden.
Ja, genau, aber also es ist ja schon mal wahrscheinlicher, ne, wenn er sagt, der wurde eingewiesen und so weiter, da bin ich jetzt ja vielleicht auch dann drauf reingefallen. Das mag sein. Vielleicht gab es ja zur gleichen Zeit noch jemanden namens Kosminski, der auch eingewiesen wurde, beziehungsweise sich einwies. Wie sieht's denn da aus?
Da halte ich dich noch ein bisschen hin.
Oh.
Kosminski ist im Februar 1891 eingewiesen worden. Nicht im März 1889.
Okay, ja, stimmt.
Das passt nicht. Dieser Mann wurde aufgrund langjähriger, einsamer Laster geisteskrank.
Mhm.
Wenn wir da jetzt wieder diese Masturbation oder, wie es damals auch hieß, Selbstmissbrauch anführen, das würde vielleicht passen.
Gut, aber das galt wahrscheinlich für sehr viele, weil das einfach so eine Erklärung für Dinge ist, die vielleicht mal gar nicht zu erklären sind.
Genau. Er hegte einen großen Hass auf Frauen, insbesondere auf Prostituierte, und hatte starke mörderische Neigungen. Also entweder wusste er mehr über Aaron Kosminski, als wir heute wissen, oder das, was wir wissen, ist, passt nicht. Denn okay, er hat möglicherweise ein Messer gegen seine Schwester erhoben. Manchmal heißt es auch gegen die Frau seines Bruders, macht jetzt aber im Tatbestand erstmal keinen großen Unterschied. Aber es ist keine starke mörderische Neigung, so will ich es nicht bezeichnen.
Nee, zumal es gibt ja Beschreibungen, dass er zum Beispiel diesen Wärter oder den Pfleger mit einem Stuhl angegriffen hat. Ich denke, hätte er sich jetzt da gewalttätig gegenüber anderen gezeigt, also hätte er Frauen angegriffen zum Beispiel speziell oder dauernd beschimpft oder irgendwas, dann wäre das vielleicht auch vermerkt worden, oder?
Wahrscheinlich. Vielleicht wurde was vermerkt. Mhm. Wir müssen daran denken, Melville McNaughton hatte Akteneinsicht und hat die auch genutzt.
Ja, klar.
Also er konnte noch auf die vollen Whitechapel-Mordakten zugreifen, die ja heute zum Großteil verloren gegangen sind. Wir wissen nicht, was da drin steht. Also wir können spekulieren, wir können vermuten, vieles passt nicht. Und das ist aber auch schon ein bisschen repräsentativ für das, was wir jetzt weiter hören werden. Es ist immer Widerspruch, passt und wir werden uns da gleich so ein bisschen durchschlängeln müssen. Was wir wissen, wir haben nichts Dokumentiertes, was auf Aaron Kosminski passen würde. Hier wird nur von Kosminski gesprochen. Manche Sachen hauen hin. Die Tatsache, dass er eingewiesen wurde, das Datum passt zum Beispiel nicht. Ist es ein polnischer Jude? Auch das kann ich schwer beurteilen. Zur damaligen Zeit galt es nicht als Polen.
Ja, doch. Das glaube ich schon. Also ich denke, dass es trotzdem sogenannte polnische Juden gab. Das ist ja ein Ausdruck, den man auch häufiger liest.
Legen wir mal den McNaughton-Moment zur Seite, denn wir haben noch mehr spannende Prominenz aus der damaligen Zeit. Die nächste ist Assistant Commissioner Sir Robert Anderson. Anderson war einer der führenden Ermittler oder der leitenden Ermittler bei Scotland Yard. Er hatte, oder wir können sagen, er war Chef der Kriminalabteilung, dieses CID, des Criminal Investigation Departments. Und er schrieb 1910 in seinen Memoiren mit dem Namen The Lightest Side of My Official Life, Zitat, ungelöste Morde sind in London selten und die Verbrechen von Jack the Ripper fallen nicht in diese Kategorie. Ich füge lediglich hinzu, dass die einzige Person, die den Mörder jemals gut gesehen hat, den Verdächtigen ohne Zögern in dem Moment identifizierte, als er ihm gegenübergestellt wurde. Sie weigerte sich jedoch, gegen ihn auszusagen. Wenn ich sage, dass er ein polnischer Jude war, gebe ich lediglich eine eindeutig feststehende Tatsache wieder. An anderer Stelle fügt er noch hinzu, er wohnte in unmittelbarer Nähe der Tatorte.
Ja, gut, aber auch das trifft ja auf sehr viele Menschen zu.
Ja, er nennt hier keinen Kosminski, aber was er eigentlich sagt, ist, dass der Mörder identifiziert wurde.
Ja.
Es gab einen Zeugen, es gab eine Gegenüberstellung, der Mörder wurde identifiziert, aber der Zeuge weigerte sich, gegen den Mörder auszusagen. Und das ist ja mal was ganz was Neues.
Ja, richtig, genau, so ist es.
Und das hat er zwar in seinen Memoiren geschrieben, aber auch in den Jahren davor hat er immer wieder in Artikeln oder in Interviews gesagt, jetzt nicht wortwörtlich, dass die Polizei schon eigentlich wusste, wer der Mörder war. Und dass es auch eine Gegenüberstellung gegeben hat. Da wurde nur nie groß drauf eingegangen. Das wurde irgendwie so hingenommen. Erst jetzt mit seinem Memoir 1910 hat das eine ganz andere Gewichtung bekommen. Und er nennt zwar Kosminski nicht namentlich, aber er referiert im weiteren Verlauf auf McNaughtons Verdächtigen. Das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Also Anderson hat eine Bombe platzen lassen, sage ich mal. Aber es geht mit dem Text noch weiter. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren bekannten Person. Und zwar zu Chief Inspector Donald Swanson. Der war derjenige, der wirklich die Leitung der Whitechapel-Mordserie innehatte. Und der wurde am 18. September, also nach dem Mord an Annie Chapman in der Hanbury Street, von Sir Charles Warren zum Leiter der Ermittlungen ernannt. Und er hatte wirklich freie Hand. Und er hatte Zutritt, Zitat, zu allen Papieren, allen Dokumenten, jedem Bericht und jedem Telegramm. Swanson war eng befreundet oder freundete sich mit Anderson während dieser Zeit eng an. Und als Anderson seine Memoir 1910 veröffentlichte, aus denen ich gerade zitiert habe, bekam Swanson auch ein persönliches Exemplar mit Widmung. Und in dieses Exemplar hat Swanson mit Bleistift Anmerkungen geschrieben. Und diese sind bekannt geworden als die sogenannten Swanson-Marginalien. Die sind erst im Jahre 1981 von einem Enkel von Donald Swanson namens James entdeckt worden und wurden 1987 erst veröffentlicht. Swanson gibt in diesen Anmerkungen mehr Details zu den Aussagen von Anderson. Jetzt müssen wir, das hatten wir in der letzten Folge, wieder über die Herkunft sprechen. Diese Swanson-Marginalien wurden häufig untersucht mit vielem anderen Schriftwerk von Swanson, von dem wir wissen, dass es authentisch ist. Und auch diese Bleistiftnotizen von ihm werden als authentisch eingestuft. Auch wird gesagt, dass der Enkel, der die gefunden hat, der war selber schon hoch betagt, als diese dann veröffentlicht wurden, dem auch kein Interesse in irgendeiner Form an Ruhm oder Geldmacherei nachgewiesen werden kann. Das scheint wirklich ein authentischer Fund zu sein und diese Notizen, wie gesagt, auch echt.
Ja, und es ist ja durchaus auch etwas, das man häufig gemacht hat, ne? In Büchern dann noch so Anmerkungen dazu zu schreiben und so. Das hat man ja tatsächlich häufig in historischen Werken. Also häufig, aber findet man jedenfalls.
Und jetzt wollen wir mal schauen, was Swanson geschrieben hat. Und zwar gibt er jetzt Details zu dieser Gegenüberstellung und zu dieser Identifikation des Mörders durch einen Zeugen. Zitat. Der Verdächtige wurde identifiziert, nachdem er nur mit Mühe zur Gegenüberstellung in das Seaside Home gebracht worden war. Dann wusste er, dass er identifiziert worden war. Nach der Rückkehr des Verdächtigen in das Haus seines Bruders in Whitechapel wurde er von der Polizei bei Tag und Nacht überwacht. Innerhalb sehr kurzer Zeit wurde der Verdächtige mit hinter dem Rücken gefesselten Händen in das Stepney Workhouse gebracht und anschließend nach Colney Hatch verlegt, wo er kurz darauf starb. Gedankenstrich, Kosminski war der Verdächtige.
Aber er starb ja nicht kurz darauf.
Richtig, das ist der große Punkt. Hier irrt Swanson oder er gibt falsche Fakten wieder. Kosminski starb nicht, noch lange nicht. Wie gehört, er war 3 Jahre in Colney Hatch und kam danach nach Leavesden, wo er nochmal 25 Jahre lebte. Also auch zum Zeitpunkt, als Swanson dies geschrieben hat. Stepney Workhouse passt auch nicht. Er wurde in das Mile End Workhouse gebracht. Mhm. Muss man jetzt aber auch sagen, die waren nicht weit voneinander entfernt und wurden häufig verwechselt. Dann wird über eine Überwachung gesprochen, Tag und Nacht, und zwar durch die City Police, das CID der City Police, nicht durch die Metropolitan Police. Das ist auch nochmal wichtig. Wir haben ja in der letzten Folge auch gehört, wie Edwards von einer Überwachung gesprochen hat, Stichwort Sackgasse, und da wurde eine Leiche gefunden von der Überwachung und wir haben hin und her überlegt, war das vielleicht in der Nähe von der Burner Street, ne?
Mhm, ja.
Das war aber die Metropolitan Police, diese Ausführung, die wir damals hatten. Hier wird jetzt von der City Police gesprochen. Das heißt, die City Police hat Verdächtige überwacht, die Metropolitan Police hat Verdächtige überwacht. Wenn dem so war, das ist gut nachvollziehbar, haben die sich aber gegenseitig auf fremden Gebieten eingemischt.
Mhm.
Lassen wir auch erstmal so stehen. Der Rest passte ja einigermaßen. Haus beim Bruder Whitechapel. Die Frage ist, wenn er als Täter identifiziert wurde und nur aufgrund von einer fehlenden Aussage kein Strafverfahren eröffnet wird, warum wird der eindeutig identifizierte Täter wieder nach Hause oder zu seiner Familie erst im Nachgang gefesselt in ein Arbeitshaus gebracht?
Hm.
Einfach mal als Frage stehen lassen.
Eine kurze Frage. Wie ist es denn mit dem Namen Kosminski? Also ist das ein Name, den es sehr selten gab, oder gab es noch mehr Kosminskis im East End, von denen wir wissen, wo gibt es Aufzeichnungen? Wie ist das? Ist das selten?
Nein, das ist auch ein großes Problem. Wir haben ja gesagt, es war eine sehr, sehr große Einwanderschaft im East End. Und wir haben keine durchgehende, gute Buch- und Aktenlage zum Einwandern von polnischen Juden oder Polen oder wie auch immer. Das heißt, wir befinden uns in einer Zeit, wo die Behörden natürlich ja nicht wirklich dicht und ausführlich und auch nicht untereinander, miteinander gearbeitet haben.
Mhm.
Und da kommen wir gleich auch nochmal zu einem Punkt. Der Name Kosminski war halt auch für die Briten teilweise auch problematisch, ne? Es gab Kaminski, Kosminski, viele ähnlich klingende Namen, und wir wissen ja auch, oder du weißt es ja auch sehr gut, 19. Jahrhundert, viele Namen sind gleich, viele Namen sind ähnlich, es kommt immer wieder zur Verwirrung, das hatten wir hier gerade auch schon, wir haben schon alleine 2 Wolves innerhalb einer Familie, das hat alles zu Problematiken geführt.
Ja, und auch die Schreibweisen sind immer so ein bisschen Geschmackssache, ne? Auch bei so einen offiziellen Aufzeichnungen, also je nachdem, wenn du dann irgendwo ins Krankenhaus gingst, ob die deinen Namen denn auch richtig schrieben, das ist immer so ein bisschen Glückssache.
Deswegen hatten wir ja vorhin auch schon in diesem Zeitungsartikel, dass sie sich den Namen Abrams gegeben haben, weil Kosminski echt schwierig war. Es gab, dann gab den Kosminski mit Z, es gab Kosminski mit S, also verschiedene Schreibweisen auch wieder. Auch die Vornamen wurden ja teilweise dann auch mit dem Anwohnen im East End auch geändert, ne? Aus Itchak wurde Isaac und aus der Schwester Blima, die nannte sich beispielsweise später Betsy. Es ist äußerst schwierig, und das ist auch eine große Herausforderung, wenn man in die Akten reinguckt. Aber auch da kommen wir gleich nochmal hin. Jetzt gehen wir wieder so ein bisschen in die Spekulation. Es gibt die Vermutung, hat möglicherweise Swanson hier bewusst falsche Aussagen gemacht? Also, es war noch zu Lebzeiten von Aaron Kosminski, der lebte immer noch in Leavesden. Wollte Swanson nicht, dass Horden von Journalisten, wir denken an die Yellow Press, in alle möglichen Anstalten rennen, um den großen Scoop zu finden und die Blätter mit irgendwelchen reißerischen Stories von wegen, wir haben den Ripper gefunden, füllen. Wissen wir nicht. Andererseits hat er persönliche Notizen in ein persönliches Buch von sich geschrieben. Also eigentlich hatte er kein großes Publikum, was dieses Buch liest, vielleicht außerhalb des Familienkreises.
Genau darauf wollte ich gerade hinaus, das denke ich auch. Also er hat ja diese Notizen nicht gemacht, um sie zu veröffentlichen, sondern es waren ja seine Gedanken, die er notiert hat an diesem Buch, an dieser Stelle.
Jetzt möchte ich noch mal einmal auf den einen Punkt kommen, und zwar, warum hat der Zeuge nicht ausgesagt gegen den vermeintlichen Täter?
Mhm.
Auch darauf geht Swanson ein, da steht geschrieben, Zitat, weil der Verdächtige ebenfalls Jude war und weil seine Aussage zur Verurteilung und damit zur Hinrichtung des Mörders durch den Strang geführt hätte, die er nicht auf seinem Gewissen haben wollte. Er ergänzt noch, Und nach dieser Identifizierung gab es in London keinen weiteren Mord dieser Art. Ich habe da mal nachgeforscht. Es gibt das jüdische Religionsrecht, die Halacha. Ich kann kein Hebräisch, ich spreche es jetzt mal als Halacha aus, heißt übersetzt Weg oder Pfad. Das regelt im Grunde die Zeugenaussagen. Und zwar ist in diesem halachischen Zeugnisrecht hinterlegt, dass in einem jüdischen Gericht, einem Beit Din, nur bestimmte Personen als Zeugen auftreten dürfen. Und die Zeugenaussage, die direkt zur Todesstrafe führen, unterliegen extrem hohen Beweishürden. Wichtig ist, dass das Regeln sind, die nur für innerjüdische Gerichte gelten. Jetzt nicht für die britischen Gerichte beispielsweise oder also in nicht jüdisch geprägten Ländern wie jetzt in England. Das heißt, die Halacha verbietet nicht generell die Kooperation mit der staatlichen Strafverfolgung jetzt in diesem Fall. Viel wichtiger ist da vielleicht das Verbot der Denunziation, die sogenannte Misira. Und das ist ein zentraler Punkt, denn die Misira sagt, dass das Ausliefern eines Juden an nicht-jüdische oder säkuläre Behörden oder Obrigkeiten geregelt werden. Ein Jude, der eine solche Tat begeht, wird als Moser, also als Denunziant oder Informant bezeichnet. Und das Verbot entstand noch in Zeiten, in denen staatliche Behörden Juden gegenüber oft noch feindselig waren. Das heißt, die wollten sich innerhalb ihrer religiösen Glaubensgruppe nicht dieser Verfolgung ausliefern. Aber warum der Zeuge jetzt nun nicht ausgesagt hat? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also, zum einen diese besagte Misira, einen der schwersten Verstöße gegen die Halacha. Das könnte derjenige getan haben, weil er vielleicht tief verwurzelt war in der jüdischen Gesellschaft des East Ends und möglicherweise eine Form von, ich nenne es jetzt mal, soziale Ächtung befürchtet hat. Oder es kommt eine möglicherweise individuelle ethische Haltung oder auch eine religiös-ethische Haltung hinzu. Ne? Der Zeuge möchte kein Blut auf sein Gewissen laden. Auch der Talmud steht Todesstrafen, wie ich nachgelesen habe, sehr zurückhaltend gegenüber. Möglicherweise spielt das mit rein. Oder Angst vor Eskalation. Also wenn jetzt ein jüdischer Täter der Gerichtsbarkeit ausgeliefert wird, führt das wieder zu antijüdischer, antisemitischer Gewalt innerhalb des East Ends. Auch das ist möglich. Wie gesagt, alles Form der Spekulation.
Ja, aber es stellt sich doch dann die Frage, warum er ihn überhaupt erst identifiziert hat. Weil er hat ja damit quasi ihn ja denunziert oder ausgeliefert. Also er konnte ja nicht wissen, dass sie dann nicht noch andere Beweise finden oder ihn auf irgendeine andere Weise dann überführen.
Ja, aber rückblickend müssen wir sagen, hatte er ja recht. Also dadurch, dass er nicht ausgesagt hat, es ist ja nicht zu einer Strafverfolgung oder zu einem Prozess gekommen. Es wurde ja kein Täter hingesetzt.
Ja, aber das wusste er ja nicht.
Das wusste er nicht, das ist richtig, ja genau.
Also es war auch ein Er, ne? Oder war es eine Sie?
Das ist jetzt der Punkt. Wer war das überhaupt? Wer war dieser Zeuge? Und wo war das? Es wird vom Seaside Home gesprochen. Fangen wir damit an. Es gab das Metropolitan and City Police Convalescent Home in Hove. Das wurde 1890 eröffnet. Da sind Polizisten zur Erholung hingegangen, aber auch Pensionäre. Es war aber auch neben provisorischem Polizeierholungsheim auch was, wo auch mal gerne Verdächtige untergebracht wurden. Möglicherweise was.
Das ist ja eine etwas eigenartige Kombination.
Total, total eigenartig. Also da gehen manche Vermutungen hin. Es kann auch eine private Einrichtung gewesen sein, die vielleicht Seaside Home hieß oder genannt wurde. Wir wissen es einfach nicht. Keine Ahnung. Der Zeuge, was wissen wir über den Zeugen? Er soll den Täter gesehen haben, eindeutig gesehen haben und er war auch Jude.
Ja.
Fallen dir da Leute ein?
Ja, die Familie und ganz, ganz, ganz viele Menschen im East End. Also
ja, und wenn wir an die Mordserie zurückdenken.
Genau, also abgesehen jetzt von dem ich denke sofort an Israel Schwartz.
Ja, Israel Schwartz. Wir erinnern uns, das war im Fall von Liz Stride in der Burner Street, unmittelbar am Eingang zum Duddfields Yard, dem Hof, wo später ihre Leiche gefunden werden sollte. Und es war nur kurze Zeit vor dem Auffinden der Leiche, gegen 0.45 Uhr. Da hat Israel Schwartz einen Mann gesehen, der Liz Stride zu Boden warf oder zu Boden stieß. Da war auch noch ein zweiter Mann, das war dieses Ding mit der Aussage Lipski, wo er dann die Beine in die Hand genommen hat.
Und es ist ja äußerst unwahrscheinlich, dass dann noch ein zweiter Täter kam, sondern es ist wahrscheinlich, dass das dann auch der Mann war, der Liz nachher getötet hat. Aber ob das nun der Täter war, der auch die anderen Whitechapel-Morde beging, das ist ja nicht gesichert. Also gut, man kann das so oder so sehen natürlich.
Auf jeden Fall würde ich sagen, er war relativ dicht dran und das ist ein Vorfall, wenn du da Zeuge wirst einer solchen Gewalttat, da brennt sich auch das Gesicht möglicherweise ein. Also es ist jetzt nicht so, dass du im Vorbeigehen jemanden gesehen hast und im Nachgang gesagt hast, ja, das hätte ja sein können. Das war jetzt wirklich eine Situation, wo ja Schwartz auch dann später eigentlich um sein Leben fürchtete, als er Lipski hörte. die er sehr präsente Erinnerung hatte. Also er könnte ein möglicher Zeuge sein. Es könnte aber auch noch eine andere Person gewesen sein, und zwar Joseph Lavend. Das war eine Gruppe von drei Männern, die Catherine Eddowes an der Castle Alley am Eingang zum Mitre Square gesehen haben. Also in der Nacht vom 30. September, das war gegen 1.35 Uhr, und die Zeugen sahen, wie Eddowes mit einem Mann sich unterhalten hat, eine Viertelstunde, 20 Minuten, bevor man ihre wirklich übel zugerichtete Leiche gefunden hat.
Allerdings war der Mann ihnen ja nicht zugewandt, ne?
Der Mann war ihnen nicht zugewandt, und Joseph Lavend war der Einzige, der überhaupt darauf geachtet hat und aber auch selber im Inquest später zugegeben hat, dass er, wenn er diese Person ein zweites Mal sehen würde, gar nicht unbedingt identifizieren könnte.
Genau.
Also er nahm sich selber wieder ein bisschen raus. Aber das war die zweite Situation, wo wir sagen können, das wird wohl möglich der Täter gewesen sein, weil es einfach zu dicht an der Tat ist, als dass da noch irgendwas zwischen passiert sein könnte, wo eine weitere dritte Person als Täter in Frage kommen könnte.
Ja, und wenn wir jetzt annehmen, es war am wahrscheinlichsten Israel Schwartz, dann hat er ja in jedem Fall einen Täter gesehen. Also da brauchen wir jetzt ja auch nicht diskutieren. Also ob das jetzt der Täter war und wie viele Menschen er getötet hat, das ein Mensch ist mehr als genug. Also von daher, einen Täter hat er gesehen. Mhm. So, dann stellt sich ja die Frage, also dann haben sie ja offensichtlich aber diese Gegenüberstellung erst sehr viel später gemacht.
Ja, Fragezeichen, das wissen wir nicht.
Weil er ja angibt, dass nach der Gegenüberstellung die Taten aufhörten.
Wenn das in diesem Polizeierholungsheim gewesen sein sollte, diesem, was wirklich als Seaside Home bekannt ist in Harve, dann wäre das, das war erst 1890 eröffnet worden. Da reden wir dann von 1891, wenn es Kusminski gewesen sein sollte, vor seiner Einweisung. Vielleicht haben sie ihn auch da wieder jetzt reine Spekulation, ne? Haben sie ihn in dieses Heim gesteckt für seine Genesung, und der Zeuge wurde von der Polizei dorthin gebracht, um dann da die Gegenüberstellung zu machen. Wie gesagt, wir wissen es nicht, aber es wäre 3 Jahre nach der Tat gewesen. Also ein ziemlicher zeitlicher Abstand. Ja. Und wie gesagt, wir wissen es nicht. Ja. Also es gibt keinerlei Dokumentation, wo irgendwo von dieser Gegenüberstellung berichtet wird. Es gibt keinen Polizeibericht, kein Gerichtsprotokoll, kein Beleg über eine Identifikation. Es gibt nichts. Und McNaughton hat ja auch geschrieben, niemand habe den Whitechapel-Mörder je gesehen.
Ja, und es ist ja auch wirklich schwierig, ne? Denn selbst sagen wir ja, es wären nur 2 Jahre gewesen oder wie auch immer. Wie gut ist dann die Erinnerung daran, ne? Also wie gut hat sich dieses Gesicht eingeprägt, das man im Dunkeln gesehen hat, in einer Schrecksekunde und dann in einer ganz anderen Konstellation wieder sieht, in der einem vielleicht gesagt wird, hey, guck mal, wir haben den Täter, würdest du das bestätigen? Da bin ich unsicher, inwieweit das wirklich eine Identifizierung war. Also es ist einfach so, dass wir es nicht beurteilen können. In jedem Fall ist es natürlich ein interessanter Gedanke, ne, dass es wirklich eine Identifizierung gab. Und dann die Frage, wer die Zeugin oder der Zeuge war, ist ja auch einfach interessant. Weil das ja noch so eine unbekannte Variable ist, wenn es nicht Israel Schwartz war.
Und mehr werden wir auch gar nicht sagen können. Also Spoiler, wir werden diese Unsicherheit nicht verlassen können. Ich werde dir in keiner Form irgendwas jetzt gleich geben, wo wir sagen, da haben wir jetzt die Sicherheit. Das ist jetzt die Gewissheit. Hier gehen wir in die richtige Richtung.
Nee, genau darum geht es uns ja auch gar nicht. Ne? Es ist ja gerade das Interessante, sich das alles mal von diesen ganzen Seiten anzuschauen, wie gesagt.
Ja, wir sehen hier auch wieder Teil des Problems. Wir wissen nicht, wer der Zeuge war. Es gibt totale Unsicherheiten. Auf wen beziehen sich jetzt überhaupt einzelne Quellen? Auf welche Orte beziehen sie sich? Auf welche Personen beziehen sie sich? Warum wird an keiner Stelle von Aaron Kosminski gesprochen? Warum überhaupt immer nur maximal Kosminski? Es gibt ein Zitat von Anderson an anderer Stelle, der sagt, ansonsten würde der Ruf der Abteilungen darunter leiden.
Ja, und das habe ich auch schon gedacht, ob es vielleicht bei der Polizei jemand gab, der Kosminski hieß, weil es ja auch dieses Seaside Home war, das für Polizisten war.
Who knows? Es gibt auch den Police-Kodex. Den haben wir in einer der früheren Folgen mal, als wir über Robert Peel und die Einrichtung der Metropolitan Police gesprochen haben. Es gab diesen Police-Kodex, der ausgesagt hat, dass nichts von Ermittlungen in irgendeiner Form an die Presse und an die Öffentlichkeit geraten soll, um die Ermittlungen nicht zu beeinflussen.
Auf jeden Fall finde ich die Tatsache, dass nur der Nachname erwähnt wird, und das mag jetzt auch eine sehr moderne Sichtweise sein, dessen bin ich mir bewusst, aber gib mir diesen kleinen Spielraum. Das weist für mich auf eine häufige Verwendung hin. Also, dass Kosminski an sich schon ein Begriff war, mit dem man was anfangen konnte. dass man gar nicht den Vornamen nennen musste. Also, ne, dass man, kennt man ja vielleicht, wenn man von Arbeitskollegen spricht oder so, da brauchst du schon nur den Nachnamen sagen und alle wissen eh, wen du meinst. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also, dass es für ihn ein sehr vertrauter Name war und er deswegen nur den Nachnamen benutzte, dass es gar keine Erklärung quasi bedurfte an der Stelle.
Ja, möglich. Was ich noch festhalten möchte, die Sprengkraft in diesen Aussagen liegt ja darin, dass es jetzt wirklich von zwei der höchsten an den Ermittlungen beteiligten Personen kam. Dass da jetzt behauptet wird, nicht ich weiß, wer der Täter war, sondern wir wussten, wer der Täter war. Das möchte ich nochmal herausstellen. Anderson versucht hier nicht Lorbeeren für sich zu ernten. So ist er auch nicht bekannt, wenn man auch seine ganzen anderen Schriften sieht. Das war ein hochintelligenter Mann, der wird oft kleiner geredet oder angefeindet für bestimmte Dinge. Aber er spricht immer von wir wussten es, als Polizeieinheit. Er versteckt sich da oder er möchte nicht hervortreten, sondern möchte auch die Anerkennung seinen Kollegen geben. Und deswegen habe ich mal geschaut, was wir bewegen uns ja Anfang des 20. Jahrhunderts und viele der damaligen Ermittler lebten ja noch und haben ja auch viele Memoiren geschrieben. Was wissen wir eigentlich von anderen Polizeibeamten dazu? Denn Andersons Memoiren hatten eine gewisse Reichweite und da gab es auch Bezug drauf. Und ich habe mal drei Leute rausgesucht. Über den ersten hatten wir noch nicht wirklich gesprochen. Das ist Chief Inspector John George Littlechild. Den Namen kennen vielleicht diejenigen von euch, die From Hell gesehen haben. Da wird er von Robbie Hagrid Coltrane gespielt. Der war in der Special Branch. Der war nicht offiziell an den Ermittlungen beteiligt, aber der hat natürlich viel mitbekommen. Und in einem privaten Brief an einen befreundeten Journalisten schrieb er 1913, dass Anderson, Zitat, nur dachte, er wüsste es. Inspektor Frederick Abelein aus der H Division und Scotland Yard, der verdächtigte bis zu seinem Tod einen Verdächtigen namens Severin Klosowski. Auch das ist ein ganz spannender Verdächtiger. Der war auch als George Chapman bekannt. Auch hier sehen wir wieder, ne, das Problem mit den Nachnamen, ne, Kosminski, Klosowski, Kaminski.
Naja, wir hatten das ja schon bei den Frauen, ne, bei den Opfern, dass es dauernd irgendwelche anderen Namen gab und sie ja teilweise auch in jeder Straße unter einem anderen Namen bekannt waren. Also das ist jetzt ja nicht nur bei den Verdächtigen so.
Übrigens auch zwei an den Ermittlungen beteiligten PCs, also Police Constables, hielten diesen Severin Klosowski für den Täter.
Und Klosowski ist auch nicht so weit weg von Kosminski.
Ja, könnte man sagen. Detective Inspector Edmund Reed, den wir auch schon häufig erwähnt haben, schrieb in seiner Biografie, Zitat, jetzt behauptet Sir Robert Anderson, Jack the Ripper sei Jude gewesen. Ich fordere ihn auf, dies zu beweisen. Außerdem wurde dies zum Zeitpunkt der Morde nie vermutet.
Und genau das wollte ich auch noch mal sagen, weil, also ja, man kann ja auch glauben, man weiß es. Das geht ja sehr vielen Menschen so, wie wir ja auch schon festgestellt haben. Ohne dabei eine böswillige Absicht zu haben, ne? Ohne täuschen zu wollen oder irgendwas in der Art. Man kann ja auch davon überzeugt sein. Trotzdem muss es nicht richtig sein. Und es ist ja auch wie ein Makel, der auf diesen ganzen Ermittelnden lastet, dieser Zeit oder dieser Mordserie, denn die waren ja auch unheimlichem Druck ausgesetzt. Und natürlich möchten sie vielleicht auch im Nachhinein, dass gesehen wird, dass sie schon was gemacht haben, dass sie es auch wussten im Grunde, aber ihnen waren die Hände gebunden, sie konnten nichts machen, weil der Zeuge wollte nicht aussagen. Das ist ja auch nachvollziehbar, ne? Auch dass man sich so viele Jahre später noch damit auseinandersetzt, finde ich komplett verständlich. Das bedeutet allerdings immer noch nicht, dass es dann auch die ultimative Wahrheit ist, was es ja sowieso nicht ist, wie wir ja wissen, weil das Ganze eben ungelöst ist und auch bleiben wird.
Ja, könnten wir schon fast als Schlusswort nehmen, es sei denn, du hast noch Bock auf eine weitere populäre Theorie zu Kosminski.
Ich habe immer Bock auf deine Theorien, hau raus.
Ist nicht meine Theorie.
Ach, schade.
Es geht auf Martin Fido oder Martin Fido zurück, den haben wir am Anfang schon einmal erwähnt, gilt als einer der bekanntesten, aber auch bedeutendsten Ripperologen. Der ist leider schon von uns gegangen, 2019, geboren 1939, war ein Hochschullehrer, auch Autor, viel im True Crime, also jetzt nicht nur den Ripper. Der hat 1986 recherchiert für sein Buch Murder Guide to London. Und der hat die damals noch existenten Ermittlungsakten über die Whitechapel-Morde eingesehen und machte im Zuge auch diese Swanson-Marginalien öffentlich. Und er ist wohl der Einzige, der sich jemals die Mühe gemacht hat, sämtliche öffentliche Londoner Anstaltsarchive und Akten durchzusehen, der Jahre 1888 bis 1890. Denn im März 1889 beispielsweise soll ja der besagte Verdächtige eingeliefert worden sein. Und er suchte jetzt einen Kosminski für dieses Frühjahr 1889. Er fand aber keinen passenden Insassen. Er fand aber einen Insassen namens David Cohen.
Mhm.
Und nach Prüfung aller jüdischen Insassen, insbesondere derjenigen, die aus Whitechapel kamen, kam Fido zu dem Schluss, dass dieser David Cohen nicht nur der einzig mögliche sein könnte, der auf diesen Anderson-Verdächtigen passte, sondern auch vielleicht sogar der Mörder sein könnte.
Mhm.
Wie kam er dazu? Die Einweisung im März 89 passt natürlich gut als Erklärung, warum die Mordserie geendet hat.
Ja.
Zudem wurde Cohen eine außergewöhnliche Gewalttätigkeit und Feindseligkeit attestiert. Auch allen anderen Patienten gegenüber ist er sehr handgreiflich geworden. Wer war David Cohen? Da beginnen wir Dezember 1888. Da irrte ein Mann verwirrt auf den Straßen Whitechapels umher und er sprach nur Jiddisch. Der wurde ergriffen und zur Polizeiwache in die Lehman Street gebracht. Und zunächst wurde er dort als Aaron Davis Cohen aufgeführt.
Mhm.
Den gab es auch in der Tat. Da gibt es auch Geschichten zu über einen Vorfall in einem Bordell. Das ist für uns jetzt gerade alles nicht interessant. Aber das führt wieder zu weiteren Verwirrung. Also er wurde als Aaron Davis Cohen aufgeführt. Die Met brachte ihn vor das Magistratsgericht. Auch das kennen wir aus den Fällen. Ne? Wenn du Mist gebaut hast auf der öffentlichen Straße, ging es relativ schnell vor den Magistraten und du wurdest zu Geldstrafen oder Haft oder Arbeit oder irgendwas verurteilt. Noch an diesem gleichen Tag wurde sein Name korrigiert zu David Cohen. Und das ist ganz interessant. Cohen ist ein Pseudonym. Also für alle jüdischen Einwanderer, die man nicht zuordnen konnte. Der Mann sprach nur Jiddisch.
Mhm,
die konnten
ja.
den irgendwie auch nicht wirklich verstehen. Beziehungsweise der hat wohl auch nicht viel von sich gegeben. Das ist wie das John Doe, was wir so kennen. Weil dieser David Cohen halt der John Doe. Er wurde in das Whitechapel Arbeitshaus gebracht. Da wurde er wieder extremst gewalttätig und musste zur Beherrschung gebracht werden, sodass er am 7. Dezember 1888 auf die Krankenstation des Arbeitshauses gebracht wurde. Weil er aber weiter tobte und wütete und man ihn nicht in den Griff bekam, wurde er am 21. Dezember nach Colney Hatch gebracht.
Mhm.
In das Asylum, wo er später auch Aaron Kosminski für 3 Jahre blieb. Da wurde er aufgrund seiner Gewaltausbrüche ständig überwacht. Er redete wirr und wurde als, Zitat, boshaft und schelmisch beschrieben. Der spuckte Essen aus. Er musste zwangsernährt werden, wie wir über ihn aufgeführt finden. Er riss beispielsweise im Hof ein Bleirohr heraus oder ein Drahtgitter aus einem Fenster herunter. Er war also zerstörerisch, auch für sein Umfeld. Er trat andere und er musste, Zitat, feste Kleidung tragen, damit er seine eigenen Kleider nicht zerreißt. Und im Oktober 1889, also knapp ein Jahr später, wurde er bettlägerig und starb wenige Tage später. Todesursache, Zitat, Auszehrung durch Manie.
Und man hat nie herausgefunden, wer er war.
Nein.
Hm.
Aber Martin Fido hat geguckt, wer könnte David Cohen gewesen sein. Und er stieß auf einen polnischen Juden namens Nathan Kaminski.
Hm.
Dieser wurde am 24. März 1888, also vor der offiziellen Mordserie, aktenkundig. Wir wissen, dass er im Black Lion Yard 15 und damit im Herzen Whitechapels lebte. Er war vom Beruf Schuhmacher. Auch das wurde ja immer wieder als auch gerne als Beruf angeführt für den möglichen Täter. Umgang mit Messern, verschiedenen Arten von Messern. Und er wurde am 24. März ins Whitechapel Arbeitshaus eingeliefert und wegen Syphilis behandelt. Da wurde er dann am 12. Mai wieder entlassen und danach war er weg. Wir wissen gar nichts mehr von ihm. Seine Spur hat sich verloren. Fido forschte nun weiter und fand in den Unterlagen von Colney Hatch, die bis 1894 reichten, Aaron Kosminski auch. Und jetzt hat er angefangen, Aaron Kosminski und diesen Nathan Kaminski, / David Cohen, zu vergleichen. Beide sind ungefähr gleich alt. Cohen war vor seiner Einweisung in Colney Hatch ausdrücklich als violent, dangerous und homicidal beschrieben, also ne, gewalttätig, gefährlich, mörderisch und musste teilweise fixiert werden. Aaron Kosminski, hatten wir auch gehört, war das gar nicht.
Nee.
Er verweigerte sich von Nahrung, paranoide Wahnvorstellungen zwar, aber sehr in sich gekehrt und apathisch teilweise. Und wir haben auch, wie gesagt, keine dokumentierten Übergriffe. Fidos Punkt war jetzt, dass Anderson oder auch Swanson ja einen hochgefährlichen Mörder beschrieben haben. Und das passt psychologisch eher eigentlich auf diesen Cohen.
Ja, wobei, aber da gleich mehr zu.
Okay, der zeitliche Zusammenhang. Kaminski wurde Ende 1888 beziehungsweise Anfang 1889, je nachdem ob es Cohen oder Kaminski, wurden sie eingewiesen. Das war relativ dicht nach dem Mord an Mary Jane Kelly und würde ja auch sogar zu den Angaben von Anderson passen.
Mhm.
Aaron Kosminski, ne, Februar 1891, passt nicht. Lebte bis dahin auch frei in Whitechapel. Und wir haben jetzt natürlich auch diesen Punkt mit Stab kurz darauf. David Cohen, von dem wir wissen, dass er 1889, das heißt knapp 12 Monate nach seiner Einweisung auch dort verstarb. Mhm. In Colney Hatch. Er wurde nicht nach Leavesden verlegt. Das passt also auch, wenn wir von diesem Sprach- oder Identitätsproblem sprechen. Ne? Also wie gesagt, wir reden über jüdischsprachige, jüdische Migranten. Die Behörden geben gerne Platzhalter. Wir haben keine richtige Aktenlage. Möglicherweise ist es sogar phonetisch ähnlich an Kosminski.
Ja, genau. Und außerdem ist ja auch ein gewisser Antisemitismus vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle zu unterstellen, ne? Dass man da auch ein bisschen großzügiger war oder auch seine Vorurteile so hatte und dann hießen die auch mal gerne gleich. Was mir aufgefallen ist oder was ich da noch interessant finde, ist, wie manisch oder wie aggressiv der Herr Cohen beschrieben wird, weil ich das schon fast zu aggressiv finde. Also in seinem gesamten Auftreten, ne? Weil das wäre ja super auffällig. Und das ist ja niemand, zumindest nicht mehr zu dem Zeitpunkt, ne? Vielleicht hatte sich das aus der Art verschlimmert, wenn es denn eine Syphilis war. Aber auch die Syphilis kommt ja in Schüben. Also diese Erkrankung verschlimmert sich in Schüben. Ob er dann wirklich ein Jahr vorher oder ein paar Monate vorher so planvoll und so leise und so unauffällig vorging, dass ihn niemand gesehen hat. Vielleicht, wie gesagt, Israel Schwartz, aber das sei dahingestellt. Das weiß ich nicht, ob das jemand war, der wirklich derart mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, sich auch zu kontrollieren oder so unter Kontrollverlust leidet. Ob das denn wirklich jemand war, der solche Taten begeht?
Man versucht ja immer nach Anhaltspunkten und Merkmalen zu suchen. Und hier ist jetzt einfach, ich sage jetzt mal, der Überbegriff Geisteskrankheit, um es jetzt im damaligen Duktus zu sagen, ne? Also eine psychische Erkrankung. Das ist jetzt das, wo irgendwie nachgesucht wird. Genauso wie man halt auch immer sagt, ja, warum hörte die Mordserie auf? Was ist da passiert? Wir versuchen halt uns über die Akten und Dokumentationen von Krankenhäusern beziehungsweise von diesen Asylen zu nähern und versuchen darüber Profile ja eher zu finden, die irgendwie drauf passen, wo könnte ein Mörder hinterstecken.
Ja, aber das finde ich doch ein bisschen gefährlich, weil es auch so stigmatisierend ist, ne? Weil, also, das sind gefährliche Pfade, sagen wir es mal so.
Absolut. Deswegen, wenn ich jetzt nur drauf schaue, was wir über Kosminski wissen, und wir müssen ja davon ausgehen, dass möglicherweise einiges verloren gegangen ist, dass vielleicht sogar eine bessere Aktenlage irgendwo mal bestand, passt er für mich nicht in irgendein Mordbild rein. Nichtsdestotrotz gilt er als einer der wahrscheinlichsten Verdächtigen. Und das, darum ging es mir eigentlich, das wollte ich einmal aufführen. Jemand, von dem man so wenig weiß, warum ist der so im Fokus? Jetzt auch so ein bisschen mit Blick auf Edwards, den wir da in der vergangenen Folge hatten. Warum klammert man sich an diesen Verdächtigen? Und das Interessante daran ist ja nicht, ob er es war oder nicht, sondern wie ist er in diesen Fokus geraten? Und dass wir da über Anderson und Swanson irgendwo uns in die Richtung bewegen, das finde ich halt hochspannend. Denn das sind halt wirklich Leute, wenn irgendjemand wusste, wer der Täter ist zum damaligen Zeitpunkt, müssen es Swanson und Anderson gewesen sein. Und ich glaube nicht, dass man damals wusste, wer der Täter ist, wenn man mich jetzt persönlich fragt. Aber warum werden solche Aussagen getroffen? Und das finde ich hochspannend, da nachzuforschen und zu recherchieren und zu gucken, was sind denn, werden denn da so für Aussagen getroffen? Auch aus Zeitzeugen, die an den Ermittlungen beteiligt waren, zu schauen, was war da eigentlich los? Wie ist deren Bild auf die ganze Sache?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch gerade den Aspekt total interessant. Und ich fand auch die Ausführungen zu Kosminskis Leben interessant. Und auch, was wir über Herrn Cohen gehört haben, also wie es Menschen auch erging, die damals eben Hilfe in diesem Bereich brauchten und wie schnell man dann eben auch weggesperrt war, dass es auch nicht möglich war, das irgendwie ambulant zu behandeln, dass natürlich keine Medikamente in dem Sinne gab, dass natürlich ein Riesenstigma auch damals schon damit verbunden war. Bis heute ist ja etwas, das wir mitnehmen aus dieser Geschichte. Denn im Grunde hat dieser Mann, Kosminski, soweit wir wissen, nichts anderes verbrochen, als krank zu sein.
Ja.
Oder im Zweifel vielleicht nicht mal das, vielleicht war er auch nur anders, als andere Menschen sind. Das ist ja manchmal auch in dieser Zeit so, ne? Du bist ja sehr schnell als krank abgestempelt worden. Also das finde ich eigentlich einen wirklich interessanten und auch bis heute wichtigen Aspekt daran. Und nichtsdestotrotz ist es eine ganz, ganz interessante Sache, sich damit auseinanderzusetzen und diese ganzen verschiedenen Aspekte zu beleuchten und wie so ein Detektiv hier vorzugehen, beziehungsweise dir zuzuhören, was du so gefunden hast. Das ist total spannend.
Ja, und was ich daraus mitnehme, nicht nur die verschiedenen Facetten, was jetzt die Verdächtigen angeht. Ich werde jetzt mich auf jeden Fall aus eigenem Interesse auch nochmal viel mehr mit Sir Robert Anderson auseinandersetzen, weil auch die Ermittler, die später Aussagen darüber getroffen haben, die werden genauso hin und her gezerrt. Und ja, auf gut Deutsch, für wie voll kann man die nehmen? Da sind aber viele verschiedene Facetten, die man sich da mal angucken kann und die auch äußerst spannend sind.
Ja. Unbedingt. Und die waren ja auch nicht perfekt, wie gesagt. Und die hatten ihre Fehler und die haben ihre Dinge im Leben bedauert. Und ganz sicher gehörte das bestimmt dazu, dass sie diese Serie nicht aufklären konnten. Wir hatten ja da schon drüber gesprochen in der Folge. Also ich glaube schon, dass das auch eine große Rolle spielt für die, die damals ermittelt haben.
Ja.
Also dass sie eben irgendwo auch das als Makel empfunden haben, dass sie das nicht aufklären konnten. Und dann vielleicht ja eben in Memoiren ja deswegen darauf eingehen, dass es vielleicht auch aus äußeren Umständen nicht aufklärbar war.
Mhm. Auf jeden Fall zeigt das auch nochmal, wir hatten jetzt die Swanson-Marginalien, die in den 1980er Jahren erst aufgetaucht sind, dass immer wieder spannende Dinge in diesem ja damals schon über 100 Jahre alten Fall passieren können. Und um jetzt nochmal einen bekannten Autoren aus dem Gebiet zu zitieren, das ist Keith Skinner, der gesagt hat, die Swanson-Marginalien schaffen genauso viele Fragen, wie sie Antworten liefern. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Credo, was diesen gesamten Bereich irgendwie anbelangt.
Ja.
Und ja, das ist das, was ich euch da draußen auch noch irgendwie so ein bisschen aufzeigen wollte. Ne? Also man kommt immer wieder an ähnlichen oder an bekannten Personen aus diesen ganzen Fällen vorbei. Und das ist halt hochspannend, sich damit auseinanderzusetzen, wie argumentiert wird und warum so argumentiert wird. Und einfach mehr zu erfahren über die damaligen Menschen, über die Sichtweisen, über die Gesellschaft. Warum wird stigmatisiert, wurde stigmatisiert, dann nimmt man auch eine Menge für heute mit.
Ja, total. Und wie gesagt, während man das tut, kommt man auch noch an sehr spannenden Lebensgeschichten vorbei. Also vielen Dank für eine weitere davon heute.
Gerne.
Und ich freue mich jetzt auch schon aufs nächste Mal. Da haben wir nämlich eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet, nämlich ein Interview.
Genau, damit wir beide nicht immer nur reden, lassen wir jetzt andere reden. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber wir wollen euch Abwechslung bieten und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit einschaltet.
Genau. Bis dahin, passt gut auf euch auf und wir hören uns hier bei Jack the Ripper vom Mörder zum Mythos. Tschüss.
Tschüss.